Ich glaube, jeder, der denkt, ah, meine Branche betrifft das nicht, liegt grundsätzlich falsch. Komplett falsch. Weil ich kenne keine Branche oder mir ist bisher noch keine über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, KI verändert hier nicht irgendetwas.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Das Best-of des ersten Halbjahres 2024. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Redakteurin Elena Todewa.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Besser Gründen. Das erste Halbjahr 2024 liegt nun hinter uns. Kein besserer Zeitpunkt also, um einige Podcast-Highlights aus den bisherigen Folgen dieses Jahres Revue passieren zu lassen. Schon mal zur Info, in den Shownotes sind alle Folgen verlinkt. So könnt ihr nach dem Ausschnitt direkt zur jeweiligen Folge springen, um sie ganz zu hören. Ein regelmäßiger Gast in unserem Podcast ist SEO-Experte Matthäus Michalik. In Folge 154 beantwortet er Fragen wie: Wie schaffe ich es, potenzielle Kunden im Internet erfolgreich auf mein Angebot aufmerksam zu machen? Und das gerade vor dem Hintergrund von ChatGPT und Co. oder den aktuellsten Google-Updates. Und lohnt sich SEO überhaupt noch? Und wenn ja, wie? Im folgenden Ausschnitt erklärt Matthäus, welche Strategien oder Wege du jetzt gehen kannst bzw. solltest. Hören wir kurz rein.
Ich würde sagen, mal der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, wie sehen eigentlich die Suchergebnisse in meinem Umfeld aus. Ja, also wenn ich ein lokales Unternehmen bin, dann ist wahrscheinlich eine Google Maps Integration in den Suchergebnissen zu finden. Das wäre dann auch Local SEO relevant. Wenn ich sehe, in meiner Branche gibt es häufig Video-Integration in den Suchergebnissen, dann wäre auch vielleicht YouTube als Kanal relevanter Kanal für mich. Wenn ich sehe, es gibt irgendwie viele Short-Videos, dann wäre vielleicht auch Instagram oder TikTok ein relevanter Kanal für mich. Das bedeutet, ich muss mir immer bewusst sein, wie schätzt Google als die führende Suchmaschine, wo eben der meiste Traffic drüber kommt, mein Thema ein? Ist es ein erklärungsbedürftiges Thema? Ist es ein lokales Thema? Ist es vielleicht auch eher ein kommerzielles Thema, dass ich sehe, es gibt Product Listing Ads, es gibt Organic Listings von Produkten etc. pp. Also das wäre eigentlich so der erste Schritt, den ich empfehlen würde, sich ein gutes Bild über das Thema zu machen, wie Google das Thema interpretiert und dann damit eben zu starten.
Mit 65% sind nicht externe Faktoren, sondern interne Konflikte im Gründerteam die größte Bedrohung für das Fortbestehen von Unternehmen. Wie sich solche Konflikte bewältigen bzw. im besten Fall vermeiden lassen, erklärt in Folge 153 Ariella van Hoofen, psychologische Beraterin für Startup-Founder. Im folgenden Ausschnitt erklärt sie, wann du die Reißleine ziehen solltest und welche Punkte wichtig für die Co-Founder-Beziehung sind.
Ja, gute Frage. Das ist nämlich irgendwie immer die Frage, was ist die Grenze zwischen Zähne zusammenbeißen und durchkämpfen zu jetzt quäle ich mich und es macht überhaupt keinen Sinn mehr? Und ein Punkt, den ich hierbei jetzt mal hervorheben würde, ist Vertrauen. Und Vertrauen lässt sich in zwei Bereiche teilen. Das ist einerseits, vertraue ich in die Intention der anderen Person? Und da geht es wirklich darum, also kann ich mir sicher sein, dass eigentlich nur gute Intentionen bei den Handlungen bedacht sind und will die Person mir irgendwie was Böses zwischenmenschlich. So, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt des Vertrauens ist das Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen Person. Also wenn bei meinem Co-Founder irgendwie HR liegt, bin ich mir sicher, dass er das auch ordentlich ausführen wird. Oder werde ich da immer dazwischenfunken müssen und sicherstellen, dass es auch alles so durchgeführt wird, wie wir das angedacht haben. Und wenn einer dieser zwei Punkte nicht so richtig bestehen, ist es natürlich auch zunächst in Ordnung, aber man muss herausfinden, was brauchen wir, damit wir dieses Vertrauen in dem Bereich aufbauen können. Und da kann man sich dann auch klare Punkte setzen. So stelle ich mir das vor. Das ist meine Erwartungshaltung. Und das kann man dann auch mit dem Gegenüber besprechen. So, ich merke, dass hier gerade das Vertrauen in dem Bereich fehlt. Und so stelle ich mir das vor, wenn es irgendwie wieder aufgebaut ist. Und dann setzt man sich dafür auch eine Deadline und sagt, hey, lass uns das gerne nochmal in 3 Monaten besprechen, schauen, inwieweit wir diese Ziele erreicht haben. Und wenn man dann diesen Punkt der Deadline erreicht hat, schaut man sich die Ziele an, kann nochmal durchdiskutieren, warum wurden manche Sachen nicht erreicht. Und dann schaut man, ob es dann noch Sinn macht, zusammenzubleiben.
Zu jeder Gründung gehört die Eröffnung eines Geschäftskontos. Doch bei so vielen Angeboten haben Gründer und Gründerinnen die Qual der Wahl. Um die Entscheidung für das passende Konto zu erleichtern, hat für Gründer 80 Kontotarife von 32 unterschiedlichen Banken miteinander verglichen. In Folge 147 stellt unser CEO und Chefredakteur René Klein die Testsieger in den unterschiedlichen Kategorien vor und verrät, ob und welche Konten kostenfrei sind. Welche Tipps René für die Geschäftskontowahl hat, hört ihr jetzt.
Der erste Punkt: startet gleich mit einem Geschäftskonto und nicht mit einem privaten Girokonto. Privates und berufliches Trennen ist da einfach ein Must. Dann überlegt euch, wofür ihr das Konto wirklich braucht. Also was sind eure Bedürfnisse, was sind die Anforderungen an die Bank, Stichwort Bargeld, Kredit oder eben nur die Online-Nutzung. Und damit verbunden, denkt nicht nur an den Preis. Also stellt nicht nur den Preis in den Mittelpunkt, weil A, verändert sich der Preis, ne, je nachdem, wie viele Transaktionen ihr tätigt, was ihr vielleicht zukünftig noch braucht. Also der Preis ist eben nicht so ein Fixpunkt, so, sondern schaut wirklich, wozu braucht ihr das? Ihr wollt dann eine langfristige Kontoführung aufbauen, auch eine langfristige Bankverbindung. Deshalb schaut lieber nach den Leistungen. Schaut dann in unseren Vergleich, weil wir haben natürlich Preis und Leistung ins Verhältnis gesetzt und dann könnt ihr eine gute Wahl treffen.
Alle herausragenden Kommunikatoren der Welt haben ungeheuer klare Botschaften. So Top-Speaker Frank Asmus in Folge 137. Darin spricht er darüber, welche weiteren Faktoren zu erfolgreicher Kommunikation beitragen. Welche rhetorische Strategien dabei helfen, überzeugend zu kommunizieren, erklärt er im folgenden Ausschnitt.
Die Griechen haben das gut schon gefasst, nämlich Logos ist die Klarheit auf der Sachebene. Aber es geht eben auch um Pathos. Es geht eben auch um Emotionen, denn in der Tiefe aus der Kognitionspsychologie gesehen bedeutet einen Menschen zu überzeugen, ihn emotional zu gewinnen. Es geht also um Emotionen. Ne? Und bei Pathos ist also dann die Frage im Raum, wie können wir den oder die andere Gruppe gewinnen? Und das hängt auch vom Kontext ab. Ne? Also ist es eher krisenhaft, ist es konfliktreich, ist es easy? Also das hängt von vielen, vielen Dingen ab. Und das Dritte natürlich in der Kommunikation ist Ethos. Das heißt, wofür stehst du, in welche Richtung gehst du? Natürlich glaubwürdig und authentisch. Also, was sind deine Werte eventuell? Was ist deine Mission? Was ist dein Purpose oder des Unternehmens? Was ist deine Vision? Ne? Also diese drei Dinge, diese Storyline, Logos, Pathos, Ethos, hat eigentlich die Kommunikationspsychologie und die Kognitionspsychologie mit anderen Begrifflichkeiten genauso umschrieben. Und die drei Dinge, die behalte ich im Auge. Logos, Pathos, Ethos.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Im Podcast sprechen wir regelmäßig mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Erfahrungen, Ups und Downs sowie die wichtigsten Tipps, die sie euch mitgeben können. In Folge 136 verrät Miriam Wohlfahrt, Gründerin der Fintech-Unternehmen RatePay und Banksware und eine der Top 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft, worauf es als Unternehmer oder Unternehmerin wirklich ankommt. Gleich hört ihr, was Miriams persönliche Erfolgsgeheimnisse sind.
Ich glaube sehr stark an ein diverses Team. Das spielt jetzt weniger die Rolle Mann-Frau, also nicht das Geschlecht, sondern eher die Skills. Ja? Der eine Mensch ist introvertiert, der andere ist extrovertiert, der andere ist strukturiert, der andere überhaupt nicht. Und das ist wichtig. Wichtig ist aber, glaube ich, in einem Team, dass diese unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammenkommen und die miteinander kommunizieren, dann kannst du auch viel stärker werden. Weil wenn du nur, also ich bin ja auch eher risikofreudiger, ich glaube, wenn ich das alleine machen würde, wären wir schon längst irgendwie untergegangen. Aber mit dem richtigen Team, du brauchst halt auch ein Korrektiv an deiner Seite, der oder die dann immer sagt, nee, so geht's aber nicht, das können wir so nicht machen. Und wo du dann auch, jeder hat eine starke Stimme oder jeder hat eine starke Stimme und das finde ich extrem wichtig. Also Begeisterung, Team, so und Nummer drei, vielleicht doch nochmal auf die Resilienz, ja, dass man nicht so schnell aufgibt, dass man es durchhält.
Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Führung. Ohne Vertrauen können Mitarbeiter nicht effektiv arbeiten und die Zusammenarbeit im Team wird erschwert. Wie Führungskräfte Vertrauen aufbauen und erhalten, erklärt uns New Leadership und New Work Expertin Karin Lausch in Folge 134. Im folgenden Ausschnitt erklärt sie, was du als Führungskraft konkret tun kannst, um das Vertrauen in deine Organisation zu fördern.
Gerade als Führungskraft dürfen wir, glaube ich, wirklich die Vorbildfunktion nicht unterschätzen. Das heißt, im besten Fall sage ich gar nicht so viel, sondern tue Dinge. Das finde ich immer wichtig. Und da gibt es so ein paar Dinge, die ich sehr kostengünstig und einfach direkt tun kann, um es anders vorzuleben. Und der wichtigste Punkt für mich ist an der Stelle, was die Führung angeht, tatsächlich Verletzlichkeit zeigen und Verletzlichkeit zulassen. Weil wir Menschen laufen immer noch mit dem Glaubenssatz durch die Gegend, Emotionen gehören nicht auf die Arbeit. Also es ist immer noch super verbreitet, dass du nicht einfach du selbst sein kannst bei der Arbeit, sondern du musst ja professionell sein. Ich weiß gar nicht, was Professionalität eigentlich sein soll. Okay. Für mich hat das, so wie wir das rahmen, immer sehr viel von schneide bitte einen Teil von dir ab, nämlich der Teil, der dich von deiner Arbeit abhält, und hier funktionierst du. Und auch dieses Funktionieren kommt noch sehr aus dem Taylorismus, ne? So, also solange du hier die 8 Stunden, die du hier bezahlt wirst, die funktionierst du, und was du machst, wenn du nach Hause gehst, ist egal. Das geht nicht mehr.
Wie können Unternehmen die Vorteile hybrider Arbeit nutzen und die damit verbundenen Herausforderungen meistern? Diese Fragen beantwortet uns Lisa Rosa Bräutigam, Gründerin und CEO von Nuvo, in Folge 141. In folgendem Ausschnitt erklärt sie, welches Mindset Führungskräfte mitbringen müssen, damit Hybridarbeit erfolgreich umgesetzt werden kann.
Das heißt, hier braucht es eben ein ganz anderes Mindset, was Führungskräfte mitbringen müssen. Und zwar einmal den Mitarbeitenden ein Vorschussvertrauen vielleicht auch zu geben, zu sagen, schon eine Guidance, also ich muss schon mein Team führen, meine Mitarbeitenden führen und auch nicht alleine lassen. Aber trotzdem muss ich demjenigen zutrauen, dass er seinen Bereich auch eigenverantwortlich abarbeiten kann. Da ist es natürlich relevant, mit meinen unterschiedlichen Teams und auch mit den einzelnen Mitarbeitenden One-on-Ones zu haben, Check-ins, um auch wirklich zu schauen, wie geht's den Mitarbeitenden, und eine Beziehung auch aufzubauen und transparente Zielvorgaben zu setzen. Das heißt, dass Mitarbeitende sich eben auch nicht allein gelassen fühlen und auch wissen, wo, in welche Richtung soll es überhaupt gehen. Aber diese Zielvorgaben müssen natürlich vom Rahmen her so gestaltet sein, um den Freiraum dann ausfüllen zu können als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Das heißt einmal Vertrauen, transparente Zielvorgaben, gutes Feedback, was auch relevant ist, eine Feedback-Kultur, und dahingehend auch eine veränderte Fehlerkultur. Das ist eigentlich was wahrscheinlich auch in einem traditionellen Büromodell eigentlich gefragt sein sollte. Wie schaue ich auf Fehler? Wie gehe ich damit um, wenn mal was falsch läuft? Lerne ich daraus? Suche ich den Schuldigen? Ich glaube, das ist auch relevant. Das heißt, bei Führungskräften ist jetzt sehr stark das Thema Empathie gefragt, Kommunikationskompetenz und eben auch die Sicht auf Fehler. Dass man da einfach Mitarbeitende begleitet und ihren Bereich vorantreiben lässt.
Die rasante Entwicklung von KI-Technologien hat in den letzten Jahren zu zahlreichen Innovationen geführt. Welche Trends ihr dieses Jahr keinesfalls verpassen dürft, erklärt Cedric May, Gründer und CTO bei FrontNow, in Folge 132. Hier ein Ausschnitt, in dem er erklärt, welche Branchen am meisten betroffen sein werden von diesen Entwicklungen.
Ich glaube, man kann grundsätzlich sagen, dass sich jede Branche verändern wird. Da ist wirklich keine von ausgenommen. Ich glaube, jeder, der denkt, meine Branche betrifft das nicht, liegt grundsätzlich falsch. Komplett falsch. Mhm. Weil ich kenne keine Branche, oder mir ist bisher noch keine über den Weg gelaufen, wo ich sagen würde, KI verändert hier nicht irgendetwas. Ja? Mhm. Es gibt Branchen, wo das enorm ist, was da verändert wird. Nehmen wir die IT-Technologiebranche. Ja, da ist nicht nur, dass Entwickler vielleicht in einigen Jahren überflüssig sind und jemand, der eine gute Idee hat, das mit der künstlichen Intelligenz selbst umsetzen kann, sondern auch allgemein die Kerninnovationen, die in dem Bereich gerade passieren. Das können Grundprodukte sein, die da ganz neu erfunden werden und ganz neue Plattformen entstehen, ganz neue Nutzerverhalten sich etablieren werden, dadurch, dass wir künstliche Intelligenz da implementieren. Aber es gibt auch Themen wie zum Beispiel das Gesundheitswesen. Beim Gesundheitswesen die Diagnose, ja, in der Therapie allgemein oder in der Verwaltung nur, ja, da wird sich richtig viel tun. Also man muss mal so sehen, ich hatte mal mit einem befreundeten Arzt das Gespräch, und der ist eigentlich Kandidat, ich habe nicht mal ein Smartphone zu Hause. Und er hatte gesagt, er hatte jetzt ein paar Monate nach einem ganz schwierigen Fall sich die Recherche gemacht über mehrere Monate. Und dann meinte ich, dann sag doch mal, was das Problem ist, weil wir haben auch einen KI-Berater, so einen Medical-KI-Berater. Und dann habe ich das reingegeben und dann kam wirklich die gleiche Diagnose. Und er meinte, das ist der Wahnsinn, jetzt werde ich mir ein iPhone zulegen. Ja, und das Mindset verändert hat, das musst du mal überlegen. Also ich glaube, ansonsten in allen möglichen anderen Bereichen auch, Fertigungsindustrie ist klar, ne? Also da sehen wir ja schon die ganzen Roboter, aber das wird immer noch mehr automatisiert. Im Handel wird das E-Commerce noch ein besseres Kundenerlebnis bieten. Die Logistik, ja, also wie kommen denn diese Pakete zu uns? Solche Geschichten. Das sind alles Themen, die große Veränderungen mit sich bringen. Und ich glaube, da ist wirklich selbst der öffentliche Sektor wird davon wahrscheinlich beeinflusst.
Und das war ja auch schon unser Halbjahresrückblick 2024. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei euch für eure Treue bedanken und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an all unsere Podcast-Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Zum Schluss noch ein Hinweis. Diese und folgende Woche gibt es jeweils nur eine Folge von uns pro Woche, da wir nämlich in die Sommerpause gehen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Feedback zum Podcast habt, freue ich mich, wenn ihr uns eine E-Mail schickt an podcast@fuergruender.de. Natürlich könnt ihr uns auch gerne schreiben, welche Themen ihr euch in der Zukunft wünscht. Bewertet uns auch gerne auf eurem Streaming-Portal, denn so helft ihr anderen Gründern und Gründerinnen, uns einfacher zu finden. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.